Moin und herzlich willkommen bei Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche in der heutigen Folge mit Victoria Klich. Die Mitgründerin des Berliner VCs W3 Fund setzt auf Krypto-Startups, die echte Anwendungen im Alltag finden sollen. Was das genau bedeutet, ob der KI-Hype die Kryptobranche angesteckt hat und wie sie den aktuellen Bitcoin-Boom einordnet, das hört ihr jetzt. Viel Spaß damit! Moin Victoria, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hi, freut mich hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja klar, immer. Es ist auch gerade ein guter Zeitpunkt. Wir haben gerade zwei Sachen, die wir besprechen können. Das eine ist, wir sprechen mal so ein bisschen über den gesamten Markt. Der ganze Kryptomarkt steht wieder im Fokus und ihr habt gerade noch einen Fonds geclosed. Lass uns mal so ein bisschen beim Makro starten. Wir sind jetzt wieder in der Boomphase. Bitcoin ist wieder beim Allzeithoch. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ganz, ganz groß. Wie nachhaltig ist der aktuelle Boom? Was erleben wir da gerade?
Ich glaube, das kann niemand richtig beantworten. Anders als die Marktzyklen vorher haben wir jetzt den großen Unterschied, dass super viele institutionelle Investoren mit dabei sind. Also allen voran Bitcoin Spot ETF aus den USA. Hatte man ja so vorher auch noch nicht. Alle meinten, es war eine Zeit lang eingepreist und jetzt 2 Monate circa nach dem ETF sieht man eben auch, was dabei rumgekommen ist. Und es scheint auch gerade eher weiter nach oben zu gehen oder deutlich mehr Aufmerksamkeit noch darauf zu folgen, als dass es so schnell wieder runtergeht. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es vorher sowas nicht gab. Deswegen nachhaltig werden wir dann sehen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Werden wir dann sehen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist ein bisschen mit den Institutionellen angetrieben worden. Man merkt das gerade, wenn man sich so ein bisschen die App-Charts anguckt, in anderen Hype-Zyklen war da Coinbase ganz oben. Das ist jetzt gerade noch nicht so. Das heißt, wir haben es noch nicht so richtig im Endkonsumentenmarkt. Wird das noch nachziehen oder ist das jetzt gerade ein Hype, der wirklich sich nur auf die Institutionellen zurückzuführen ist?
Ich glaube ehrlicherweise schon, dass es noch nachziehen wird. Also ich meine, man muss ja auch sagen, eine App wie Coinbase, die irgendwo in den App-Charts ganz unten war, erreicht ja gerade schon sehr, sehr hohe Plätze. Was jetzt einfach anders ist, ist, dass dieser ganze Retail, also das sind einfach normale Investorinnen und Investoren, einfache Leute, die Bock haben, in Krypto zu investieren, das jetzt erst nach und nach mitbekommen. Also nur weil jetzt in den USA ein Bitcoin Spot ETF gelauncht worden ist, heißt es ja noch lange nicht, dass sich diejenigen, die vorher nichts von Krypto wussten, instant darauf gestürzt haben. Ich glaube, die zuerst sich gefreut haben, sind Leute wie beispielsweise ich oder in meiner Bubble, die das alles natürlich auch mitverfolgt haben. Aber ich kriege ja auch erst jetzt wirklich die Fragen aus meinem unmittelbaren Umfeld. Hey, ich habe gehört, Bitcoin ist ja jetzt gerade wieder ganz oben. Soll ich jetzt investieren? Also das fängt ja gerade erst an. Und ich denke, je mehr das auch medial weiter gezeigt wird, je mehr Werbung wir in US-amerikanischen U-Bahnen dazu sehen, desto mehr Geld wird da auch weiterhin reinfließen.
Mhm. Du bist jetzt persönlich natürlich sehr tief in dieser Bubble drin. Wie ist da die Wahrnehmung der letzten Wochen gewesen?
Ganz offen, es macht auf jeden Fall Spaß, zu sehen, wie auf einmal alles, was die letzten 2 Jahre einfach unglaublich schwierig und anstrengend war, jetzt auf einmal sich so schnell gewendet hat. Also vor allem auch in meiner Position, wir haben unseren Fonds oder ich sag mal, die Zeit, die wir jetzt auch da rein investiert haben, hat so vor 2, 2,5 Jahren hat die Reise begonnen. Und danach sind wir direkt in den Bärenmarkt. Mhm. Es war unglaublich schwierig, Leuten irgendwie zu erklären, was wir machen, ohne dass es direkt irgendwie abgetan wurde. Vor allem mit dem AI-Boom, der dann kam, hieß es sowieso nur noch, ach, wer interessiert sich denn eigentlich noch für Krypto oder Blockchain? AI ist doch jetzt das große neue Ding. Und jetzt auf einmal auf der Seite zu sein, wo viele Leute nachfragen, was macht ihr da eigentlich? In was investiert ihr eigentlich? Sind es nur Kryptowährungen? Oder was gibt's da noch, was ich vielleicht verpasst habe? Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und man merkt das eben auch bei uns dadurch, dass wir eben nicht nur investieren als Fonds, sondern auch andere Vehikel haben, über die wir wahrscheinlich nochmal sprechen werden, spürt man das schon auf verschiedenen Ebenen, dass da einfach eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit wieder zurückkommt und hoffentlich auch nachhaltig bleibt natürlich.
Du hast jetzt gerade schon künstliche Intelligenz und den KI-Hype so ein bisschen angesprochen. Gibt es da eine Connection? Hat der KI-Hype so die Kryptowelt gerade nochmal wieder ein bisschen anstecken können?
Ich glaube, das bekannteste Beispiel, was so in den letzten, zumindest im letzten Jahr hervorgerufen worden ist, ist Worldcoin. Ist auch ein perfektes Narrativ, ne? Also Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat auch ein Krypto-Startup, was eigentlich kein Startup mehr ist, also ein Krypto-Unternehmen, Worldcoin, früher eher da mit in Verbindung gebracht, dass du deine Iris an einem Orb scannen kannst und dann eine World-ID bekommst, um Universal Basic Income in Kryptowährung zu bekommen, war eher für, ich sag mal, im afrikanischen Markt bekannter als jetzt hier im europäischen, weil niemand erstmal auf die Idee kam, sich dafür irgendwie eine Iris einscannen zu lassen. Und auf einmal hat sich so ein bisschen das Narrativ hochgeschaukelt, dass du mit so einer World-ID oder mit etwas, was einfach verifiziert, dass du einzigartig bist, dass du ein Mensch bist, dass sowas natürlich auch all den Gefahren, die AI mit sich bringt, entgegenwirken kann. Also ab dem Zeitpunkt, wo es dann heißt, der Content, der jetzt hier erstellt worden ist, woher kommt der? Kommt der von einem Menschen oder kommt der eben von der AI? Dass Blockchain ein Lösungsweg sein kann, das dann auch nachvollziehbar abzubilden. Wir sind meiner Meinung nach noch nicht an dem Punkt, wo es perfekt funktioniert. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, das wirklich auch in unseren Alltag zu führen. Aber definitiv etwas, wo viele Leute wieder aufgehorcht haben. Oder jetzt beispielsweise die Dezentralisierung von GPUs, also dass du das eben nicht mehr nur bei zentralen Anbietern hast, sondern ein Blockchain-Netzwerk dazu nutzen kannst, Daten auch zu verteilen, was ja jetzt im AI-Boom auf jeden Fall relevanter wird, dass man nicht nur auf ein Netzwerk vertrauen muss. Aber ja, ich glaube, da werden sich noch viele Dinge ergeben, von denen wir wahrscheinlich noch gar nichts wissen, ehrlicherweise.
Du hast Worldcoin jetzt gerade schon sehr gut beschrieben, wie es ist, wie es sich entwickelt hat. Was ich noch nicht so richtig rausgehört habe, ist deine Meinung dazu. Also wie bewertest du die? Findest du das gut, was die machen? Und würdet ihr da auch investieren, wenn das in einer Phase wäre, auf die ihr geht?
Ich persönlich finde das super. Also ich weiß auch, dass die Meinungen da extremst geteilt sind. Denn wir in Europa, wir sind da ja auch eher risikoscheu und denken, okay, ab dem Zeitpunkt, wir haben ja auch ein sehr großes Datenschutzthema, ne? Ab dem Zeitpunkt, wo man eine Iris einscannt und Daten, es wird gesagt, dass sie da nicht gespeichert werden in diesem Orb, also dass da keiner drauf Zugriff hat. Aber ich glaube, wir Deutschen vor allem haben da so ein bisschen unsere Zweifel, ob das dann wirklich so ist, weil wir ja denken, alle zentralen großen Unternehmen sind böse oder wollen unsere Daten verkaufen. Grundsätzlich finden wir aber, dass das einfach Teil der Innovation ist, dass es super spannend ist, denn wir sehen eben dieses Problem, das AI gerade mit sich bringt. Also ich selbst bin auch schon sehr, sehr oft auf irgendwelche Bilder oder Videos, die jetzt auch entstehen können, reingefallen. Und in irgendeiner Art und Weise mitzugestalten oder mit investieren zu können, wie sowas in Zukunft dann auch positiv beeinflusst werden kann, finde ich schon sehr, sehr interessant. Also ich persönlich, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ich würde es direkt ausprobieren. Das ist aber auch einfach, weil ich selber super interessiert daran bin. Ich aber auch komplett nachvollziehen kann, wenn man sich vor Veränderungen oder vor solchen Themen einfach noch scheut. Aber es muss ja immer irgendjemand vormachen und herausfinden, wo die Grenzen sind. Und da sehe ich uns auf jeden Fall auch.
Ja, im letzten Jahr konnte man ja am Alexanderplatz in Berlin seine Iris scannen lassen. Da stand ein Orb. Hast du das machen lassen? Bist du da vorbeigegangen?
Nee, ich war aber ich war bei Worldcoin schon im Office. Wir haben da ein paar andere Connections. Deswegen, da sind, glaube ich, noch einige Sachen in Planung. Mhm. Ich werde es aber hoffentlich auch sehr, sehr bald nochmal machen können. Mhm. Hast du es gemacht?
Ich habe es nicht gemacht, nee, aber ich glaube, mein Kollege Kasper war vor Ort und hat das, wir hatten dann Artikel bei Finance Forward drüber. Ich glaube, er hat es ausprobiert und das als Selbstversuch veröffentlicht. Ich bin mir aber gerade nicht zu 100% sicher, wie das gelaufen ist.
Werde ich auch nochmal nachschauen.
Das ist, glaube ich, in meine Elternzeit gefallen. Deswegen habe ich das nicht so ganz mitbekommen. Ja, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über künstliche Intelligenz und das beste Beispiel ist natürlich dann Worldcoin gesprochen. In der aktuellen Hype-Phase rund um Kryptogeschäftsmodelle, entsteht da gerade was Neues? Kann da was Neues entstehen? Weil man sieht ja auch so ein bisschen, die traditionelle VC-Welt hat sich so ein bisschen von Krypto wieder distanziert oder hat das so ein bisschen fallen lassen, was ja jetzt nicht per se schlimm ist. Aber entstehen da jetzt gerade noch neue Geschäftsmodelle oder wird befeuert, was so vor dem letzten Bärenmarkt gestartet ist, kriegt jetzt nochmal so ein bisschen Feuer? Merkt man da, dass da jetzt noch was Neues entsteht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir sehen das ja auf Basis dessen, was bei uns auf dem Tisch landet und was wir jetzt auch in unserem unmittelbaren Umfeld sehen. Der letzte Hype war ja auch sehr, sehr stark geprägt von NFTs und all den, ich sag mal, neuen Asset-Formen, die du investieren konntest, abseits von einfach nur Kryptowährungen und Token. Und damals, ich erinnere mich ja damals, als ich früher selber irgendwie Podcasts und Newsletter gemacht habe, was ich jetzt immer noch mache, aber die Themen früher waren ja anders. Du hast über NFT-Projekte gesprochen und CryptoPunks und 10.000 NFTs kannst du für so und so viel kaufen, bist Teil von der Community. Grundideen von Tokenisierung oder also Fractionalizing gab es schon vorher, aber einfach nicht in der ausgeprägten Form. Und dann hattest du auf einmal die ganzen Brands, die sich drauf gestürzt haben. Also das sind vor allem allen voran so Lifestyle-Marken gewesen, die jetzt einfach alle in ihren Innovationsabteilungen versuchen herauszufinden, wie können wir jetzt so eine neue Welle, die Welle des Metaverse mitreiten. Und ich meine das gar nicht verwerflich, sondern das ist einfach Teil davon. Du musst ja immer schauen, in welche Richtung entwickelt sich Technologie. Und jetzt mittlerweile geht's, natürlich hast du immer noch die Meme-Coins dieser Welt, die jetzt auf einmal wieder nach an die Oberfläche kommen. Aber was wir eben sehen, ist sehr, sehr viel Tokenisierung. Und ich meine jetzt nicht nur Tokenisierung von Bildern, sondern Tokenisierung auch teilweise von Unternehmen beispielsweise. Also wie kannst du Menschen verhelfen, einfacher Geld zu raisen oder Anteile an ihre Mitarbeitenden zu verteilen, dann ist natürlich das Thema Loyalty. Also wie kann man Kundenbindungen neu denken? Und ich glaube, Kundenbindung ist irgendwie auch nicht das geile, richtige Wort dafür, sondern wie baust du als Marke neue Beziehungen zu deinen treuesten Fans, zu deiner Community auf? Gaming ist super stark geworden. Und ich meine nicht play to earn, spiel etwas und verdien Geld damit, sondern das, was du in einem Spiel machst, und das ist nicht zu unterschätzen, wie groß diese Branche ist, kannst du diese Dinge wirklich besitzen? Kannst du etwas mit woanders hin mitnehmen? Das sind ja Sachen, die funktionieren nur einseitig. Wenn du FIFA kaufst, dann spielst du FIFA und kaufst ein Jahr später ein neues FIFA und fängst wieder von vorne an. Aber das ist überhaupt nicht nachhaltig. Warum kannst du nicht irgendwie die Reputation, die du dir aufgebaut hast, weiter mitnehmen? Und ich denke, dass auch vor allem Social Media, also die Dezentralisierung von Social Media, deinem Social Graph, also das, was du dir auf verschiedenen Plattformen eigentlich erstmal aufbauen musst, auch noch gebündelt werden kann an eine Person. Und dass du das immer, dass du quasi deine ganzen Follower mitnehmen kannst oder alles, was du dir vorher aufgebaut hast. Also du hörst raus, in verschiedenen Branchen entstehen gleichzeitig viele verschiedene Themen. Und wir versuchen eben überall so ein bisschen zu streuen, alles, was so Application ist, was so Richtung Consumer geht und eben nicht das klassische Narrativ von wegen, wir investieren jetzt nur in Kryptowährungen und gut ist, sondern wir denken ja, dass das Internet, so wie wir es kennen, einfach sehr, sehr natürlich irgendwann sich weiterentwickelt. Wie sieht das aus? Für uns ist Blockchain einfach ein sehr, sehr fundamentaler Bestandteil davon und wir investieren in die Startups, die eben auf diesem Layer bauen möchten.
Ich werde jetzt mal eine Frage stellen, die sehr 2016 ist.
Okay.
warum braucht es dafür die Blockchain für das, was du jetzt gerade genannt hast? Also das ist ja, ich meine, mit FIFA ist jetzt ein Sonderbeispiel, aber es gibt ja auch Spiele, die ohne die Blockchain funktionieren, wo das alles nicht Teil dessen ist, wo man dann trotzdem seinen Fortschritt mitnehmen kann und seine Legacy so ein bisschen mitgehen. Also es ist ja technisch auch abbildbar ohne die Blockchain.
Ja, absolut. Also ich glaube, was ich auch hier vorwegnehmen muss, die Blockchain ist stand jetzt nicht Lösung für alles, sondern bietet einfach nur Nährboden für viele Dinge, von denen wir wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass sie existieren werden. Ich hole da super gerne aus und erkläre so ein bisschen, wie überhaupt sich das Web weiterentwickelt hat. Ich meine, hätte jetzt vor 20 Jahren jemand gesagt, dass wir uns alle irgendwie auf Basis von Likes und Followern besser fühlen als jemand anderes oder Brand-Deals bekommen, weil ich jetzt irgendwie 100.000 Follower auf Instagram habe. Das ist ja ein komplett neuer Markt, der sich eröffnet hat, an den Mark Zuckerberg damals in seinem Student-Dorm wahrscheinlich nicht gedacht hat, als er The Facebook entwickelt hat. Und so ähnlich denken wir das gerade auch. Also ich bin fast noch Gen Z. Also ich bin 1996, ich bin da so ein bisschen an der Grenze. Ich bin teilweise ohne Handy aufgewachsen, aber trotzdem war ein Internet immer ein fundamentaler Bestandteil. Und ich sehe für mich selbst, dass die Welt immer digitaler wird. Man hängt immer mehr an digitalen Orten ab. Ich persönlich finde das nicht schlimm oder nicht schlecht. Natürlich versuche ich jetzt nicht 24/7 auf Instagram abzuhängen, aber ich sehe schon, ey, da passiert einfach immer mehr. Es wird irgendwie, wir bauen uns halt eine digitale Identität auf. Und persönlich finde ich es dann aber trotzdem nicht so cool, darüber im Klaren zu sein, das Stand jetzt, dass alles von einer Handvoll sehr, sehr großen, sehr, sehr mächtigen Unternehmen für sich vereint wird, will ich jetzt mal sagen. Ich will jetzt irgendwie nicht negativ über die Googles und Facebooks dieser Welt sprechen, aber grundsätzlich ist es gerade so, dass ich bin zum Beispiel, also LinkedIn hat für mich eine sehr, sehr wichtige Bedeutung in meinem Business. Und wenn sich jetzt LinkedIn in irgendeiner Art und Weise dafür entscheidet, meinen Account zu sperren, dann ist ja alles auf einmal weg. Also die Credibility, die ich mir als Personal Brand aufgebaut habe, ist einfach weg. Und wenn man das jetzt einfach weiterspinnt, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen könnten, wo du einfach überhaupt keine Kontrolle darüber hast, was dir eigentlich gehört von den Informationen, die du nach außen trägst, ist Blockchain einfach der einzige für mich gerade funktionierende Lösungsweg, wo du einfach die Macht darüber hast, was wirklich dir gehört und auf was du immer zugreifen kannst. Und das ist jetzt nur auf der Application-Seite. Wenn man das Problem, ich sag mal, in ganz andere Richtung denkt, wovon wir privilegierterweise nicht betroffen sind, wie zum Beispiel Zahlungswege. Also wir sind sehr, sehr privilegiert in unserem Zahlungssystem. Wir können einfach eine Überweisung machen. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die das nicht machen können, die keinen Zugang zu Bankensystemen haben. Und durch Blockchain, durch Krypto, die da keinen Schwarz und Weiß sehen oder einfach, wo du daran partizipieren kannst, das ist halt einfach mega krass. Und das entwickelt sich gerade einfach so schnell und sehr positiv weiter, dass es hoffentlich irgendwann auch abseits von meinen Erzählungen nutzbar ist und nicht nur in der Theorie, also sich nicht nur gut anfühlt in der Theorie.
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja auch so ein bisschen der Pitch gewesen vor, weiß ich nicht, 25, 30 Jahren fürs Internet generell. Also ja, so genau. Das wird alles demokratisiert und ja. Es liegt nicht in der Hand von einigen wenigen, sondern jeder hat so ein bisschen seinen Teil und dann hat sich das trotzdem, wie du es auch beschrieben hast, entwickelt. Wie kann man da bei Web3 sicher gehen, dass das nicht auch da wieder passiert, dass sich da nicht die Macht dann auch zentralisiert bei wenigen Playern?
Ey, ich sag dir ehrlich, ich glaube, das ist super schwierig, denn eine rein komplett dezentrale Welt, wie sie von vielen Leuten, die wahrscheinlich eher so an das Bitcoin-Ökosystem glauben oder einfach Bitcoin-Maxis sind, wie man das so nennt, das ist, glaube ich, super schwierig und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das langfristig funktionieren kann, weil solche Prozesse auch teilweise sehr ineffizient sein können. Ich denke schon, dass es immer Unternehmen gibt, die versuchen, das, was gerade entsteht, zu kapitalisieren. Aber grundsätzlich ist die Blockchain als solche einfach anders als zentrale Server. Denn du kannst, solange es transparent ist, und klar, es wird Blockchains geben, die sind wahrscheinlich eher private, daran wird schon gearbeitet, aber grundsätzlich einen Open-Source-Layer zu haben, auf den viele Leute zugreifen können, auf dem viele Leute oder Projekte oder Unternehmen bauen können, ist halt einfach etwas komplett anderes. Und diese Interoperabilität, die wir jetzt gerade dadurch haben. Also zu sagen, okay, diese eine Wallet, angenommen, ich habe jetzt eine Wallet und die besitzt diese Token, diese NFTs oder was auch immer, dass du das eben nicht nur auf einer Plattform für dich nutzen kannst, sondern andere Plattformen auch sagen können, hey, wir haben hier eine Wallet, die interagiert viel mit Games oder die hat irgendwie Nike-NFT oder sonst irgendwas. Wir können dieser Wallet irgendwas geben oder wir können ein Interface bauen, was eben auf das zugeschnitten ist, was dieser Wallet gefällt. Ich spreche jetzt hier bewusst von Wallets, da können auch anonyme Personen hinter sein, das ist auch erstmal egal. Aber du hast ja sonst, Stand jetzt, sehr, sehr viele Silos, in denen sehr viele Unternehmen bauen. Und je größer und je mehr Corporate, desto schlimmer ist es, diese Silos zu brechen. Und Blockchain hat einfach einen Standard, also in der Regel, einen Smart Contract Standard. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, wie interoperabel das alles wirklich ist. Aber daran wird gearbeitet, auf dem viele neue Unternehmen und Projekte aufbauen können. Also ich will jetzt nicht hochheiligen, dass alles dezentral bleiben wird. Ich glaube, das ist super schwierig. Aber ein bisschen mehr Freiheit und Ownership wird es definitiv dadurch geben.
Mhm. Du hast es jetzt auch gesagt, da wird viel drauf gebaut. Das ist ja auch das, wo ihr dann investiert. Ihr versucht, Projekte zu identifizieren, an die ihr glaubt. Dafür habt ihr jetzt gerade noch ein weiteres vorgeschlossen. Ich glaube, Volumen 10 Millionen.
Genau.
Was sind das da erstmal für Leute, die bei euch in den Fonds investieren?
Das geht in alle Richtungen. Das sind grundsätzlich Menschen oder Fonds oder Family Offices, die erkennen, dass gerade das neue, oder viele Leute haben die Internet-Bubble oder die Anfang 2000er mitbekommen. Einige sind da auch mit rein, einige haben es verpasst. Es haben mehr Leute es verpasst, als wirklich die Opportunity gesehen. Und mit Web3, also der nächsten Evolutionsstufe von dem, was wir jetzt gerade kennen, Ownership, Tokenisierung, Interoperabilität, entwickelt sich eben gerade neue Formen des Internets, in die man durch uns beispielsweise auch investieren kann. Und das sind dann halt meistens Leute, die dieses Potenzial sehen und einfach daran glauben, okay, was ist jetzt der nächste logische Schritt? Das Internet, das Web, so wie wir es kennen, es wird nicht die ganze Zeit gleich bleiben. So Dinge entwickeln sich einfach weiter. Und da geht es wirklich in alle möglichen Interessensrichtungen. Das ist erstmal losgelöst, ob das Leute sind, die unglaublich viel, also viele Leute sind auch selber in Krypto investiert, aber einige Leute lernen ja auch durch das, was wir machen. So, wir sind ja nicht nur ein Fonds, der investiert und gut ist, sondern wir haben super viel, wir legen super viel Wert auf Community und Education. Also ich bin wahrscheinlich immer die Person, die durch Newsletter, Podcast, LinkedIn auf Bühnen versucht, auch den Menschen zu erklären, hey, es geht hier nicht um kauf Bitcoin, kauf Ethereum und gut ist, sondern du kannst auf vielen Ebenen in Dinge investieren, die ebenfalls, die entweder in eine ganz andere Richtung gehen oder anders nachhaltig sind. Wir bauen hier einen Coworking-Space auf, um Menschen zusammenzubringen, die an diesen Themen arbeiten. Also wir investieren auf verschiedenen Ebenen und das ist tatsächlich etwas, was die Leute catcht, dass wir eben nicht nur sagen, wir kaufen Kryptowährungen, halten die, sondern wir denken das alles auch in eine ganz, ganz neue Richtung.
Lass uns da gleich noch mal ein bisschen drauf einsteigen, dass ihr da auch viel Market Education machen müsst. Noch einmal ganz kurz dazu dem Fonds, den ihr jetzt gerade geschlossen habt. Wenn ihr mir jetzt Mitte März die Pressemitteilung schickt, wir haben 10 Millionen eingesammelt, dann ist mein Gedanke, oh, da müsst ihr wahrscheinlich 2023 die Gespräche dazu geführt haben. Das heißt, ihr habt diesen Fonds geraced, als das Klima noch ein ganz anderes war. Wäre jetzt überraschend, wenn ihr das in den letzten 2 Wochen geschafft hättet.
Ja.
Heißt, wie führt man solche Gespräche 2023, wo die Kryptowelt noch eine ganz andere war?
Wahrscheinlich eher, wenn du dich einfach, also wir sind ja fest davon überzeugt, dass wir in etwas investieren, was sich extremst gut weiterentwickeln wird. Und ich habe persönlich jetzt nicht jeden Tag auf Charts geguckt. Mir war das fast schon egal, wo Bitcoin gerade steht. Natürlich, es macht die Situation schwieriger, weil die Leute dann entweder lieber in was anderes investieren oder aufgrund der ganzen Situation auf der Welt sowieso erstmal in gar nichts investieren möchten, sondern erstmal überlegen, wie sie selber klarkommen. Wir haben eine sehr, sehr krasse Überzeugung für das, was wir machen. Und das ist erstmal losgelöst von Preisen. Und wir haben ja auch schon selber sehr, sehr viel rein investiert und committed. Wir reden ja nicht erst seit 2023 über diese Themen, sondern sind da auch schon ein bisschen früher mit drinne. und haben da, glaube ich, einfach diese Authentizität, die Leute auch mit angezogen hat. Also es war überhaupt nicht einfach, das will ich nicht sagen. Es sind auch sehr, sehr oft gegen eine Wand gerannt, aber die Leute merken schon, dass wir da eigentlich seit Tag 1 super, super hinter dem stehen, was wir da eigentlich machen, und Marktzyklen vor allem, die gehören ja auch einfach dazu. Wir haben im letzten Jahr einfach super viele Leute auch dabei beobachten können, wie sie bauen. Wir haben Dinge zuerst gesehen. Und jetzt haben wir natürlich auch irgendwie das Glück, dass ich da nochmal sehr, sehr krass positiv mit ganz viel Rückenwind jetzt wieder auf uns zurückzuführen ist.
Wie funktioniert das, wenn ihr investiert genau? Also habt ihr klassisch Equity? Seid ihr da mit dem Cap Table oder geht das irgendwie über die Token? Wird das abgewickelt?
Mainly Equity. Also Token ab und zu, wenn das passt, das haben wir jetzt bei einer Handvoll Companies gemacht, die dann entweder auch ihr eigenes Blockchain-Ökosystem gelauncht haben. Aber das, worauf wir uns eigentlich konzentrieren, ist Equity.
Und jetzt lass mal so ein bisschen konkret werden, dass wir vielleicht über ein, zwei Beispiele, was sind das für Unternehmen, die investiert, sprechen, dass man so ein bisschen eine Vorstellung davon kriegt, okay, darauf guckt ihr. Natürlich sind die alle unterschiedlich und will jetzt auch nicht die dann nach hinten stellen, die du jetzt nicht nennst, ganz gezielt, aber ich muss mal irgendwas, woran wir uns ein bisschen greifen können. Was sind so Beispiele von den Unternehmen, in die ihr da geht oder Projekten?
Ja, klar, also ich meine, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir konzentrieren uns eher auf den Application Layer, was im Endeffekt auch bedeutet, Unternehmen, die Blockchain nutzen, um an realen Lösungen oder reale Probleme zu tackeln und dafür eben Lösungen zu bauen und eben nicht nur rein in Kryptowährungen zu investieren. Da haben wir jetzt zum Beispiel, lass mich kurz überlegen, da haben wir in ein Unternehmen investiert, das nennt sich Fantium, die tokenisieren Athleten. Das Problem, was die eben für sich entdeckt haben, ist, dass junge Athletinnen und Athleten, vor allem jetzt erstmal aus dem Tennisbereich, worauf die sich konzentriert haben, es grundsätzlich auch erstmal schwierig haben, überhaupt an Funding zu kommen, sich ihre Karriere auch zu finanzieren und das eben durch Tokenisierung machen können. Also sie können einen Teil ihrer saisonalen Einnahmen tokenisieren, in NFTs packen quasi und das an Leute verkaufen, die sie entweder einfach funden wollen. Das ist so ein bisschen wie so eine Crowdfunding-Kampagne. Und gleichzeitig ist das aber auch für Leute, die potenziell auch Fans werden können. Also wie cool ist es oder wie cool wäre es, wenn du in irgendeiner Art und Weise an dem Erfolg von deinem Lieblingsathleten oder Athleten mitwirken kannst. Und durch die Blockchain werden eben diese Einnahmen automatisch gesplittet. Du musst da gar nicht viel machen. Dein NFT hält die Wallet und du kriegst da, wenn der Athlet oder die Athletin natürlich erfolgreich ist, dann ein Stück weit auch was ausgezahlt. Aber grundsätzlich kannst du auch einfach eine ganz neue Beziehung zu denjenigen aufbauen, die dich von Anfang an supportet haben. Und ich denke, wenn man sich mal vorstellt, welche Tennisspieler und Spielerinnen heutzutage super erfolgreich sind, wenn du damals einen Roger Federer NFT gehalten hast, klar, auf der einen Seite monetär, wie viel hättest du mitverdienen können, aber was für eine krasse Kredibilität hättest du auch zu sagen, ey, ich habe das von Anfang an gesehen, ich habe es supportet. Also es ist auf mehreren Ebenen super spannend. Dann haben wir in ein Unternehmen investiert, das heißt Senken. Die tokenisieren Carbon Credits. Also etwas, was super, Stand jetzt zumindest bei meinem Wissen, ineffizient ist, vor allem sehr, sehr intransparent. Und wo du manchmal gar nicht weißt, okay, von wem kaufe ich jetzt irgendwie Carbon Credits, in was fließen eigentlich diese Einnahmen, bietet eben Senken eine Plattform, wo du als Unternehmen auch wirklich sehr, sehr effizient, ohne die sehr teuren Mittelsmänner, davon auch Gebrauch machen kannst. Dann, ich hatte ja schon von Gaming gesprochen. In Gaming-Company haben wir auch investiert, nennen sich Voya Games, bauen eine Gaming-Plattform für verschiedene Spiele. Und da ist beispielsweise auch Oliver Löffler, einer der Co-Founder, der auch an Ubisoft vorher verkauft hat. Also wir konzentrieren uns tatsächlich bei den Foundern auch sehr, sehr stark auf Serial Entrepreneurs, also Leute, die sowas schon mal gemacht haben und auch die Volatilität im Markt dann auch aushalten können. Denn das ist auch einfach immer etwas, was mehr Risiko birgt. Und ansonsten vielleicht letztes Beispiel, dann haben wir wahrscheinlich verschiedene Industrien schon abgedeckt. Unser letztes Investment ist Chain for Travel. Die bauen ein ganzes Netzwerk, eigentlich ein Blockchain-Netzwerk für die Reisebranche. Und das musste ich auch erstmal lernen, denn ich habe ja keine Einblicke in die Reisebranche. Ich habe ja noch nie in der Reisebranche gearbeitet. Aber der Co-Founder von Chain for Travel macht auch seit 20 Jahren Software und Plattformen für die Reiseindustrie. also in allen möglichen Softwareprodukten irgendwie mit drinne gewesen. Und die Art und Weise, wie wir Reisen online buchen oder wie Vergleichsportale miteinander kommunizieren, ist super ineffizient. Und während wir denken, ja klar, ich habe jetzt hier eine Reise gebucht, alles funktioniert automatisch, im Hintergrund laufen da sehr, sehr viele Sachen, die eigentlich, die sind vergleichbar mit einem Faxsystem. Also wer faxt denn heutzutage noch, denkt man sich, ne? Und so ein bisschen ist das Backend von den ganzen Reiseplattformen und APIs. Und er baut jetzt eben ein Blockchain-Netzwerk, wo alle mit einem Standard viel einfacher miteinander interagieren können. Da kommen wir wieder auf diese Silos und diese Interoperabilität. Und wo eben jetzt auch schon viele bekannte Player aus der Reisebranche auch mitwirken und sich daran beteiligen, weil sie alle eben dieses Problem erkennen. Also ich habe jetzt hier geredet wie ein Wasserfall, aber ich glaube, das hat jetzt einfach so verschiedene Ebenen gehabt, wo ich beschrieben habe, worauf wir uns konzentrieren.
Ja, nee, das ist gut. Ich mag das, wenn wir mal so ein bisschen über echte Anwendungen und Anwendungsfälle sprechen. Das ist immer das, was mir so ein bisschen fehlt. Deswegen vielen lieben Dank dafür.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, ihr macht ja nicht nur die Investments in diese Firmen, sondern ihr wollt ja oder ihr baut ja ein ganzes Ökosystem. Ihr habt Podcasts, ihr habt Newsletter, ihr macht Events und Hackathons. Was ist so ein bisschen die Strategie dahinter, das so ein bisschen breiter aufzustellen, als jetzt nur da ein bisschen Geld reinzuschütten?
Ja, also es hat eigentlich alles auch schon vor 2 Jahren angefangen, als wir sind ja sehr, sehr intensiv in der Web3-Szene unterwegs und Community ist super wichtig. Also mit Leuten im Austausch zu sein, miteinander und nicht gegeneinander, sondern auch wirklich voneinander zu lernen, ist einfach ein fundamentaler Bestandteil, wie dieser ganze Space auch einfach ausgelebt wird. Und wir haben damals schon angefangen mit kleineren Events. Wir haben auch ein sehr, sehr spezielles Standing. So, wir sind ein Co-Founding-Team aus 3 jungen Leuten, die so alt sind, unter 30 wie ich. Und dann noch ein paar älteren, nicht so alt. Also wir nennen sie Boomer intern, aber sie sind gar nicht so alt. Die aber das ganze so Netzwerkkapital, Erfahrung, halt super viele andere Eigenschaften mitbringen, die wir zum Beispiel nicht haben und umgekehrt genauso. Und dadurch hat sich eben auch entwickelt, dass wir ein verschiedenes Netzwerk haben und wollten auch diese Leute einfach mal zusammenbringen und habe einfach gemerkt, ey, krass, da entstehen ja super viele neue Ideen, super viele Sachen werden angestoßen. Und dadurch, dass ich sehr, sehr früh auch angefangen habe, meine Personal Brand auf LinkedIn aufzubauen, habe ich auch gemerkt, dass wenn du einfach in einfachen Worten darüber sprichst, was du eigentlich gerade machst, ist nicht jeder direkt so, ach, die will nur, dass wir in Kryptowährungen investieren, sondern hey, da passiert ja wirklich etwas und auch ich als normaler Mensch, der vielleicht jetzt nicht im Kern versteht, wie eine Blockchain funktioniert, kann aber nachvollziehen, woher das alles kommt. Und so hat das eben alles angefangen, dass wir gemerkt haben, okay, wir können uns in unserer Art und Weise auch einfach anders positionieren und es funktioniert auch einfach richtig gut. Dann kam irgendwann die Demexco auf uns zu und hat halt gefragt, ob wir dieses ganze Web3-Thema auch auf die Demexco bringen können, haben dann mit eigener Konferenz, Bühne und Fläche das jetzt 2 Jahre auch gemacht, haben im Zuge dessen immer größere Events veranstaltet, weil wir sehr, sehr offen waren. Also wir haben nicht gesagt, das eine Blockchain-Netzwerk ist das einzig wahre, sondern für uns geht es einfach um die Technologie und die Use Cases. Ob du jetzt auf einem Solana baust, ob du jetzt auf einem Avalanche baust, ob du in Ethereum Maxi bist oder auf Ethereum ist, Bitcoin ist egal. Wir glauben an die Technologie. Und dann kam eben die sehr, sehr interessante Möglichkeit, hier in dieses Gebäude in der Möckernstraße 120 in Berlin zu ziehen. Das war früher ein altes Lokomotivgebäude. Sie wurden Lokomotiven entworfen, was eigentlich eine ganz gute Referenz ist. Damals Industrial Revolution und jetzt wird hier ein Web 3 gebaut. Als wir den Space zum ersten Mal gesehen haben, haben das erste, was wir halt gedacht haben, ja perfekt, das ist nicht nur für uns, das ist für die ganze Community. Hier sollen alle Leute rein in Berlin oder halt auch Leute, die nicht aus Berlin kommen, kommt gerne hierher, die an diesen Web 3 Themen arbeiten. Und jetzt sitzen wir halt hier auf 3 Stockwerken. Und hier sitzen so viele verschiedene Menschen, die einfach an so vielen verschiedenen Sachen arbeiten. Ob das jetzt irgendwie Tokenisierung ist, ob das Lizenzierung ist, ob das Legal Stuff ist, ob das ganze verschiedene Blockchains sind, die hier sitzen, von einem Celestia, Polygon bis hin zu Solana. Du hörst raus, das sind einfach viele verschiedene Sachen, die dann irgendwie in ihrem Netzwerk wieder zusammenkommen und diesen Austausch gewährleisten und einfach losgelöst sind von irgendwelchen Market Dumps und Hypes, sondern hey, hier sitzen Leute, die einfach diese Technologie für sich entdeckt haben, für die es aber wichtig ist, sich auch einfach auszutauschen. Du musst ja lernen, was gerade in diesem Space passiert und ich lerne auch ultra viel. Als jemand, der eigentlich einen Fonds vertritt, wenn ich hier mit den Leuten spreche, weiß ich halt einfach immer, was abgeht. Wir können für uns als Fonds natürlich auch immer dann herausfinden, was sind denn eigentlich gerade so die Themen, die Probleme, die jeder hat, die Sachen, die wichtig sind, an denen gearbeitet wird. Und das ist irgendwie wie so ein schöner Kreis, der sich schließt. Mhm. Und wir bezeichnen das jetzt mittlerweile, also wir sind ein Content- und Community-driven VC. Und wir sind jetzt nicht irgendwie der klassische VC, und das wissen wir auch. Wir haben halt einfach eine Brand aufgebaut, die viele Leute, vor allem jetzt auch nach dem Bärenmarkt, sehr, sehr zu schätzen wissen und sehr zu feiern scheinen.
Ist generell eine Branche, die ja noch immer sehr, sehr viel Market Education benötigt.
Absolut.
Auch gerade wenn es irgendwie den Endkonsumentenmarkt so ein bisschen geht, dass man sagt, es gibt da ein paar Anwendungen, die müssen noch vielleicht besser erklärt werden, ein bisschen breiter, und da muss man das dann ja auch viel wiederholen. Bei so Fällen wie Phantium zum Beispiel würde ich denken, für die Leute, die das potenziell nutzen, ist die Technologie dahinter aber egal. Also da muss man gar nicht verstehen, wie das wirklich absolut funktioniert.
Absolut, das wäre mir auch lieber.
Also ich glaube, wenn ich jetzt überlege, ich würde gerne irgendwie einen Athleten oder eine Athletin investieren, dann reicht deine Erklärung, glaube ich, dafür. So viel ist da, glaube ich, gar nicht so nötig. Mhm. Aber merkt ihr das, dass ihr da so ein bisschen vor einem Berg steht, was andere Anwendungen angeht, dass ihr da so ein bisschen immer noch jeden Tag das Rad erklären müsst?
Also ich würde lügen, wenn ich sage, jeder hat verstanden, wie eine Blockchain funktioniert, aber was ich auch eigentlich viel spannender finde, ist, wenn die Leute gar nicht verstehen müssen, wie eine Blockchain funktioniert. Mhm. Die letzten Jahre waren ja auch geprägt einfach, ich meine, die Leute, die hier in dem Space bauen, das sind ja auch einfach meistens Leute, denen es egal ist, wie so ein User-Interface aussieht. Das sind Leute, die, und ich nenne es jetzt einfach sehr, sehr positiv Nerds, die wissen, wie man mit einer Metamask-Wallet umgeht und was es eigentlich bedeutet, ein Custodial zu sein, also für sich selbst die Verantwortung zu tragen, auf welchen Link du klickst, wo du deine Wallet mit connectest. Aber das ist ja überhaupt nicht nachhaltig für die Gesellschaft. Und das würde ich auch gar nicht wollen. Also wir wollen das einfach, der technologische Layer komplett in den Hintergrund rückt und dass es eher darum geht, hey, welchen Nutzen hat das in meinem Alltag? Was bedeutet das für mich, für meine Produktivität oder das, was ich auf einmal machen kann? Wie ich mit Dingen interagieren kann? Das muss im Vordergrund stehen und im besten Falle wissen die Leute einfach nicht, dass sie gerade eine Krypto-Wallet erstellt haben, dass sie jetzt gerade eigentlich mit der Blockchain interagieren, mit welcher Blockchain sie interagieren. Denn ich kann dir sagen, das ist den Leuten komplett egal. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, wie funktioniert eigentlich gerade das Backend, mit dem, über das wir gerade hier sprechen auf Riverside? Ey, ich habe keine Ahnung. Und es ist mir so egal, weil was ich sehe ist, es funktioniert, wir können miteinander interagieren, wir können ja etwas aufnehmen. Das ist Videomaterial oder Audiomaterial. Und das ist alles, was zählt. Und das ist genau der Grund, warum wir sagen, der Application Layer ist ebenfalls so wichtig. Denn Infrastruktur ist schon ziemlich gut ausgebaut und in die sollte man auch weiterhin investieren, denn diese entwickelt sich auch. Aber was bringt dir die beste Infrastruktur, wenn du nicht die Applikationen hast oder die Use Cases, die einfach benutzbar auch an echte Probleme lösen? Und das ist so unsere Positionierung in dem Space.
Verstehe. Victoria, vielen lieben Dank für die ganzen Erklärungen heute. Du hast mir auf jeden Fall ein paar Insights gegeben. Die Welt ein bisschen eingeordnet, die Kryptowelt, die mir ja offen gestanden häufiger mal so ein bisschen fremd ist. Bin gespannt, ob das in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn wir vielleicht nochmal sprechen, in diesem Podcast immer noch so ist. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.